Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Wartest auch immer, dass ich dann singe. Mhm. Ich sehe es in deinem Blick. Du wartest immer, dass ich dir das Nicken fürs Go gebe und du wartest.
Ja, hat alles Tradition.
Ach, bist du bereit fürs Quiz?
Ich bin nicht bereit fürs Quiz, aber I try my best.
Ich glaube, das könntest du sogar vielleicht wissen. Wir haben das Thema Odysseus ausgewählt. Ich musste kurz gucken, ob es Odysseus oder die Odyssee ist.
Mhm.
Ein bisschen passend zu unserem heutigen Thema.
Mhm.
Auch entfernt nur passend, aber okay. Ich will die Leute nicht verwirren. So, eins. Eigentlich wollte Odysseus nur mal schnell die Trojaner besiegen. Bis er wieder zu Hause in Ithaka ist. Dort, habe ich das richtig? Ithaka.
Mhm.
Ithaka. Dort ist dann aber 20 Jahre. Was hält ihn allein 7 Jahre lang auf? A. Die Lotusfresser. B. Der Trojanische Krieg. Oder C. Kalypso.
C.
Richtig. Die erste Station der Odyssee ist die Insel der Nymphe Kalypso, die sich in Odysseus verliebt und ihn 7 Jahre festhält. Erst nach einem Machtwort von Zeus lässt sie ihn weiterziehen.
Hm.
Zweitens. Sich endlich mal wieder satt essen nach entbehrungsreicher Irrfahrt. Circes Einladung klingt gut, hat für Odysseus Mannschaft aber unschöne Folgen. Welche?
Was? Nochmal.
Okay. Sich endlich mal wieder satt essen nach entbehrungsreicher Irrfahrt.
Ja.
Circes Einladung klingt gut, hat für Odysseus Mannschaft aber unschöne Folgen. Welche? Also was passiert, weil die sich da so vollfressen?
Die übergeben sich? Keine Ahnung.
Nein, die Schlemmerei bei Circe verwandelt die Seefahrer in Schweine.
Ah, ja.
Odysseus, der nicht bei dem Mahl dabei war, wird von Hermes mit dem Zauberkraut Molly versorgt, mit dem er gegen Circe gewappnet ist und seine Mannschaft befreien kann.
Ja, das war ja. Ja, hätte ich wissen können.
Frage 3.
Mhm.
Polyphem, dem Odysseus gerade einen glühenden Pfahl ins Auge gerammt hat, ruft seine Nachbarn zu Hilfe. Doch die Zyklopenkollegen winken nur ab und halten Polyphem für nicht ganz zurechnungsfähig. Warum? Tipp, das Wörtchen niemand spielt aber eine Rolle.
Was war jetzt die Frage? Warum was? Sorry.
Ach so, warum die Zyklopen ihm nicht helfen? Die winken ja nur ab. Also er sagt, er bräuchte Hilfe.
Mhm.
Und die Zyklopen sagen, winken ab. Und halten ihn für nicht ganz zurechnungsfähig. Warum?
Keine Ahnung.
Odysseus hatte Polyphem seinen richtigen Namen verschwiegen und behauptet, er heiße niemand. Als Polyphem nun ruft, niemand hat mich geblendet, sehen die anderen Zyklopen keinen Handlungsbedarf und Odysseus kann mit seiner Mannschaft entkommen.
Okay, sorry.
Niemand. Niemand.
Ah, ich wollte gerade sagen, warum habe ich das...
Wenn du kommst, mit wem du gehst.
Niemand. Okay.
Okay.
Let's go.
Also heute sprechen wir ein wenig mehr über Huckleberry Finn. Wir hatten ja schon in der letzten Folge angeteasert, dass ich das wunderbare Buch James von Percival Everett gelesen habe, was auf Grundlage von der Geschichte von Huckleberry Finn ist und dass ich danach auch Huckleberry Finn gelesen habe. Und über diese beiden Bücher spreche ich heute.
Mhm.
Muss ich mich irritieren lassen, weil du was aufschreibst?
Ich habe nur Notizen gemacht,
okay.
Sorry.
Genau. Ich würde das so machen, ich rede erstmal so ein bisschen über...
Sorry. Ha? Ich wollte dich nicht irritieren mit meinen Notizen, ich hatte nur einen Gedanken.
Okay, sehr gut. Ich rede erst ein bisschen über Huckleberry Finn, also erstmal über Mark Twain, dann Huckleberry Finn und dann gehe ich nochmal auf James von Percival Everett ein.
Mhm.
Ich glaube, das ist von der Chronologie gar nicht so unsinnig. Also, Mark Twain, eigentlich Samuel Longhorn Clemens, ist am 30. November 1835 in Florida, Missouri geboren und starb am 21. April 1910 in Reading, Connecticut. Zu seinem Namen, man fragt sich, warum dann Mark Twain, wenn er gar nicht so hieß.
Mhm.
Mark Twain ist ein Ruf aus der Sprache der Mississippi-Flussschiffer und bedeutet übersetzt 2 Faden Wassertiefe. Und er übernahm den Namen von einem anderen Lotsen, der darunter Geschichten veröffentlicht hat, die Mark Twain, also der wirkliche Mark, also der jetzige Mark Twain, dann sozusagen parodierte. Und damit wurde er dann berühmt. Genau. Er ist an den Ufern des Mississippi geboren und hat das auch in seinen ganzen Werken motivlich immer sehr viel einspielen lassen und hat seine Kindheit und Jugend, die er in Hannibal hieß der Ort, verbracht hat, wiederbelebt mit Tom Sawyers Abenteuer und Huckleberry Finns Abenteuern. Er war beschäftigt als Flusslotse und kurz als Goldgräber und ist dann 1862 bei einer Zeitung gelandet, dem Daily Territorial Enterprise in Virginia City in Nevada. Und hat dann 3 Jahre später seine erste Kurzgeschichte herausgebracht, übersetzt der berühmte Springfrosch der Provinz Calaveras im Sunday Express in San Francisco. Genau, 2 Jahre später kam dann ein gleichnamiger Sammelband mit 27, boah, kennst du das, wenn du was liest?
Wenn du Zahlen, dann ist vorbei.
Und dann einfach was ganz anderes sagst, als du eigentlich gelesen hast. Ja. Mit 27 Humoresken raus und hat sich damit den Ruf des Meisters der humoristischen Gattung erworben. Danach hatte er dann ganz viele Vortragsreisen gemacht und wurde dann halt dadurch auch bekannt, weil er wohl so ein sehr rhetorisches Talent haben sollte. Also er konnte wohl sehr gut auch erzählen und hat das dann irgendwie, also wurde dadurch dann nochmal berühmter. Genau. Dann hat er 1869 die Arglosen im Ausland rausgebracht und wird damit zum bestbezahltesten Schriftsteller seiner Zeit. Und hat sich dann daraufhin in Connecticut für die nächsten 20 Jahre niedergelassen, wo dann unter anderem halt die Abenteuer rund um Huck Finn und Tom Sawyer entstanden sind. Aber auch zum Beispiel ein anderes berühmtes Werk von ihm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Der Prinz und der Bettelknabe.
Der also Titel sagt mir irgendwie was.
Ich habe es auch nicht gelesen tatsächlich, aber so der vom Titel kam es mir auch bekannt vor. Das ist von 1881, also 1881 ist es rausgekommen. Genau. Insgesamt kann man sagen, dass seine Werke sich halt durch diesen grundlegenden Humorismus einfach auszeichnen. Also es ist immer sehr, sehr viel Humor, den er da einwirft, aber den er eigentlich auch als Kritik, genau, er nutzt den Humor als Zeichen der Kritik an der Zivilisation und an der Gesellschaft. Und ich habe hier noch ein Zitat aufgeschrieben. Man kann ihn als Einsatz, Zitat, gegen die seiner Meinung nach in kulturell überformten Illusionen befangene Gesellschaft und zur Reaktivierung des gesunden Menschenverstands einsetzte. Also das hat jetzt mit dem Zitat in meinem Satz nicht gepasst, aber er setzte das halt dafür ein, genau. Tom Sawyer, jetzt muss ich eben kurz gucken, das kam, habe ich doch aufgeschrieben, 1876 raus und galt als Gegenentwurf zu den didaktisierenden Kinderbüchern der Zeit. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Loblied auf die Kindheit selbst gewesen. Und genau, er hat sozusagen mit Tom Sawyer angefangen, dieses ganze Universum um Tom Sawyer und Huckleberry Finn zu erstellen. Und Huckleberry Finn war dann danach, da komme ich jetzt gleich zu, und die überschneiden sich aber, die Bücher. Also beide Figuren kommen halt in den jeweilig anderen Geschichten sozusagen vor. Was vielleicht auch wichtig zu sagen ist, dass er in seinen Werken immer den alltäglichen Rassismus beschreibt oder beschrieben hat und dass seine Protagonisten halt immer diese Heuchelei und Verlogenheit der herrschenden Verhältnisse einfach durchschauen. Das ist halt ein großer Teil, den er auch immer mit eingebracht hat. Genau. Dann komme ich jetzt zu Huckleberry Finn, kam 1884 raus in England und Kanada und 85 dann in Amerika. Und Huck Finn ist sozusagen der ewige Außenseiter irgendwie, also er steht so ein bisschen im Gegensatz zu Tom Sawyer, weil Tom Sawyer ist halt so der Anführer und der tolle Hecht, auf den alle irgendwie hören. Und Huck Finn ist so ein bisschen der Außenseiter-Charakter. Und man kann sagen, dass das Buch insgesamt mit einer Flucht aus der Gesellschaft anfängt und auch endet. Und es geht eigentlich im Großen und Ganzen um diese Floßfahrt auf dem Mississippi zusammen mit dem entlaufenden Sklaven Jim, die eine Freundschaft entwickeln jenseits aller gesellschaftlichen Schranken. Und Mark Twain, das habe ich irgendwo gelesen, hat halt somit eine ganz, so eine gewisse Gegenwelt erschaffen, gegenüber der Landgesellschaft und deren absurden und brutalen Trieben oder Treiben. Und was ich auch gut fand, irgendwo habe ich gelesen, dass Huck Finn sozusagen als, Zitat, personifizierte, unverdorbene, unverbildete, gesunde Menschenverstand, dass man den so verstehen kann. Also diese Person ist dann sozusagen das, was Mark Twain als den Menschenverstand selbst nennt. Genau. Was auch eine radikale Neuerung war in dem gesamten Werk, ist, dass der Stil, also wie Huck spricht, das gab es vorher halt wohl nicht. Das ist halt, weil er spricht wie ein Zwölfjähriger. Also das ist wirklich, du hast wirklich das Gefühl, es erzählt dir ein Kind. Und man hat halt auch zwischendurch immer, dass die Grammatik nicht ganz stimmt und sowas. Also es sind immer so kleine Dinge, aber dadurch wird das halt total authentisch.
Mhm.
Und diese ganze Umgangssprache, die auch aus Mark Twains Heimat kommt, wurde damit halt irgendwie literaturfähig gemacht. Und ich glaube, deswegen sagen halt auch ganz viele, dass Mark Twain so einen Beginn irgendwie gezeigt hat in der Literatur. Also auch zum Beispiel Hemingway, habe ich gelesen, sagt halt immer, dass mit Mark Twain die Literatur wieder begonnen hat oder so.
Hm.
Genau. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich hatte nämlich ein
Zitat.
Ein Zitat, genau. Das fand ich nämlich gut. Das Zitat ist auch zu Huckleberry Finn und heißt, der Roman gilt in der landläufigen Amerikanistik als eine der klassischen Verkörperungen des amerikanischen Traumes, des Strebens nach Glück, wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung proklamiert wurde. Er kann dadurch, dass Twain darin ganz selbstverständlich beide gemeinsam dieses Glück in Form eines zumindest menschenwürdigen Lebens anstreben, lässt vor allem als eine eindeutige politische Stellungnahme gegen den Rassismus angesehen werden, der Schwarze zu der beschriebenen Zeit und noch lange danach von diesem nur theoretisch für alle proklamierten Recht ausschloss. Das fand ich irgendwie sehr auf den Punkt gebracht irgendwie. Bevor ich jetzt noch mal ein bisschen mehr zu der Handlung komme, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, es gibt ein Vorbild für Huck Finn. Und zwar ein Freund von Mark Twain, der hieß Tom Blankenship. Der wuchs halt zusammen mit Mark Twain in Hannibal auf.
Mhm.
Und ich habe auch irgendwie gesehen, dass wohl Mark Twain sich selber so ein bisschen in Tom Sawyer dargestellt hat.
Mhm.
Genau, und da habe ich auch noch ein Zitat.
Natürlich.
Natürlich. Genau. Mark Twain bezeichnet in Meine geheime Autobiografie Tom Blankenship so. In Huckleberry Finn habe ich Tom Blankenship genauso gezeichnet, wie er war. Er war unwissend, ungewaschen und unzureichend ernährt. Er hatte aber ein so gutes Herz wie nur irgendjemand. Seine Freiheit war schrankenlos. Er war der einzig wirklich unabhängige Mensch in der Gemeinde. Ob Knabe oder Mann, folglich war er gelassen, ohne Unterlass und wurde von uns anderen beneidet. Wir mochten ihn, wir genossen seine Gesellschaft. Und da uns der Umgang mit ihm von unseren Eltern verboten war, verdrei- oder vervierfachte das den Wert und so suchten wir seine Gesellschaft häufiger als die jedes anderen Jungen. Und ich finde, als ich das Zitat gelesen habe, dachte ich mir so, ja, das denkt man auch so ein bisschen über Huckleberry Finn. Also den mag man halt irgendwie einfach total gerne.
Mhm.
Der ist halt irgendwie so ein, wirklich von vornherein, irgendwie so ein herzensguter Junge. Klar ist der auch so ein bisschen wild und lässt sich zum Beispiel auch von Tom Sawyer ja auch so ein bisschen leiten am Anfang. Aber man merkt halt irgendwie, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Genau. Können wir mal kurz eine Pause machen?
Willst du mal kurz eine Pause? Mhm. Willst du mal kurz atmen? Wir hätten hier eigentlich Werbung einbauen können, aber tun wir ja noch nicht. Wir brauchten mal gerade ein bisschen Sauerstoff.
Ja, also ich wollte noch ein bisschen mehr in die Handlung einsteigen.
Ja.
Wie gesagt, ich habe ja schon von vornherein gesagt, es geht so um diese Flucht auf dem Mississippi und es fängt aber eigentlich damit an, dass es spielt in einer fiktiven Stadt, St. Petersburg heißt die. Die ist halt, die soll wohl Hannibal nachempfunden sein und spielt wohl irgendwann so zwischen 1835, 1845 rum. Genau, und es beginnt eigentlich damit, dass man halt erstmal so ein bisschen eingeführt wird und man erfährt, dass Huckleberry Finn und Tom Sawyer durch vorherige Abenteuer jeweils zu $6,000 gekommen sind. Und erstmal so ein bisschen kommt man auch so rein, dass der Huck Finn bei einer Witwe Douglas wohnt und die und die Schwester von ihr, Miss Watson, versuchen ihn halt zu zivilisieren, sagt er immer. Und das ist halt so ein bisschen der Anfang. Man lernt ihn erstmal kennen, was ich auch ganz gut finde, weil es ist nicht so, dass man unbedingt jetzt Abenteuer von Tom Sawyer gelesen haben muss, um
das
Huckleberry Finn zu verstehen oder erstmal zu denken, hä, wo wohnt der überhaupt, wer ist das? Sondern es wird auch am Anfang so ein bisschen eingeleitet. Und am Anfang gründet der Tom auch so eine Bande und die wollen dann halt so Abenteuer erleben. Und es ist halt ganz witzig, weil du merkst halt am Anfang schon, dass der Tom Sawyer so ein bisschen, ja, der will dann, der sagt dann, ja, das müssen wir so und so machen, weil in dem einen Abenteuerroman steht das halt so. Und dann müssen wir uns noch das und das suchen und die Opfer und dann müssen wir die und die so umbringen. Und also so richtig sehr fantasiereich, aber es muss sich auch unbedingt an diese Vorlagen gehalten werden. Mhm. Und wenn dann jemand fragt, so, ja, warum sollen wir es so machen? Ja, weil das da ja so steht und weil das immer so gemacht wird. Und dann auch sowas mit, ja, wenn der Burggraben, und es gibt ja eigentlich gar keinen Burggraben, und es ist ganz herrlich eigentlich. Und ich fand das ganz, ganz rund, weil das am Anfang so ein Thema ist und das kommt am Ende halt nochmal. Genau, und das ist so ein bisschen am Anfang. Und dann kommt irgendwann die Geschichte dazu, dass Hucks Vater auftaucht. Der, ja, Huck hat halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, Respekt oder Angst vor ihm, weil der ihn immer geschlagen hat auch und alles. Und Hucks Vater findet dann halt raus, dass Huckleberry Finn dieses Geld hat und möchte es natürlich haben. Und erst lässt sich das so ein bisschen dadurch verhindern, dass dass die den die ganze Zeit nicht an Huck ranlassen und alles. Aber es kommt dann dazu, dass Huckleberry Finns Vater ihn halt kidnappt und in so eine, auf so einer Insel in so ein Haus sperrt und mit ihm da halt leben will. Und er kommt halt gar nicht an das Geld ran, weil Huckleberry Finn hat das vorher einem anderen gegeben, der das verwalten soll, weil Huckleberry Finn gesagt hat, ich will dann mich nichts zu tun haben und so. Ja, auf jeden Fall schafft es dann aber Huckleberry Finn, weil der ist halt wirklich auch nicht auf den Kopf gefallen, der schafft es dann halt zu fliehen und täuscht dann auch seinen Tod vor. Also der nimmt dann so Schweineblut und also der durchdenkt das halt wirklich sehr und schafft das dann halt zu fliehen und die Leute denken halt, er wäre ermordet worden oder wäre gestorben. Ja, er ist dann halt auf dieser Insel, die heißt Jackson's Island. Und trifft dann da nämlich Jim, den Sklaven.
Ich dachte, du sagst jetzt Jackson. Ich weiß
nicht. Trifft da Jim. Und Jim ist tatsächlich auch weggelaufen, weil der Jim ist der Sklave von der Witwe Douglas. Und die wollte ihn halt, oder beziehungsweise von, ich glaube, von der Miss Watson ist er der Sklave. Die wollte ihn halt nach New Orleans verkaufen. Und deswegen, das wollte er natürlich nicht und ist dann halt entlaufen. Genau, und der versucht, also sein Plan ist es halt, in einen freien Staat zu kommen, weil zu der Zeit gab es ja auch Staaten in Amerika, wo die Sklaverei schon abgeschafft war, beziehungsweise wo Sklaven frei waren. Und möchte dann halt von da aus seine Familie freikaufen. Genau, und die beiden entwickeln dann halt durch ihre ganze Reise eine ziemlich tiefe Freundschaft und Huckleberry Finn lernt halt auch Jim besser kennen und erfährt halt auch viel über die Vergangenheit und hat dann immer mehr Verständnis für die Lage von Jim und hinterfragt dann auch diese ganze Sklaverei und alles. Und das ist halt auch eigentlich ein ganz, ganz schöner Prozess, den er da durchläuft, weil er sich halt so manche Fragen stellt. Zum Beispiel stellt er sich irgendwann auch so die Frage, so, ja, eigentlich darf ich ihm ja nicht zur Flucht verhelfen, weil er ist ja Eigentum von Dingens in dem Sinne.
Ja.
Und sagt dann aber irgendwann so, ja, aber, also er hat dann diese Gewissensbisse, weil er denkt, von der Gesellschaft ist es ja eine Straftat, wenn er dem zur Flucht verhilft, aber merkt halt irgendwie schnell, dass sein reines Herz ihm halt sagt, so, ja, natürlich helfe ich ihm, weil das ist einfach das Richtige sozusagen.
Ja.
Genau. Und es gibt dann halt so verschiedene Teile in dem Buch. Also das erste ist halt so ein bisschen das in St. Petersburg. Dann kommt so ein Teil, wo die halt ganz am Anfang auf der Insel sind, wo Huck halt sich als Mädchen verkleidet, weil er möchte aufs Festland sozusagen, um rauszufinden, was denn jetzt so Sache ist. Also was für Gerüchte auch herrschen und was die so sagen, was mit ihm passiert ist und was mit Jim, damit die halt auch wissen, ob die in Gefahr sind.
Ja.
Und das ist halt eigentlich auch ganz witzig, weil er sich dann halt als Mädchen verkleidet und dann fliegt er eigentlich erstmal nur auf, weil er sich nicht dran erinnert, wie er sich vorgestellt hat. Also er stellt sich irgendwie als Sarah Watson oder sowas vor.
Ja.
Und dann sagt die irgendwann, die Frau, bei der er da einkehrt, irgendwie, wie war nochmal dein Name? Und dann also hört man halt seine Gedanken so, wie habe ich denn jetzt nochmal mich vorgestellt? Und sagt dann halt den falschen Namen. Und irgendwie fällt der Dame das halt direkt auf, weil er kein Faden in die Nadel einfädeln kann. Also die testet ihn dann. Er schafft es dann aber tatsächlich, weil sie findet dann halt raus, dass er ein Junge ist. Mhm. Er schafft es dann aber durch so andere Lügengeschichten, da rauszukommen, ohne halt zu sagen, dass er halt Huckleberry Finn ist. Mhm. Und er schafft dann sozusagen sich die Informationen, die er benötigt. Und die Frau sagt ihm halt dann auch direkt, dass die Männer schon irgendwie rausgefunden haben, dass der Jim wahrscheinlich auf der Jackson Island ist, mhm, und wollen den halt sozusagen dann auch
holen.
Und deswegen geht dann halt Huckleberry Finn so schnell es geht wieder dahin und sagt dann, wir müssen halt weg, und dann fliehen die dann halt sozusagen davon. Genau. Da kommt auch so ein Sturm auf und da treibt einmal zum Beispiel auch so ein Riesenhaus. Und Jim sieht halt eine Leiche, mhm, umgedreht, und erkennt auch diese Leiche, mhm, aber sagt halt zu Huck, er soll nicht hingucken. Mhm. Das ist halt auch irgendwie wichtig zu wissen, weil das auch in dem James von Percival Everett Teil ist. Genau, und in diesem Sturm werden die auch schon getrennt irgendwann. Also es ist alles so ein bisschen länger, ne? Also die müssen ja auch zum Beispiel erstmal Nahrung finden, und das wird da auch alles beschrieben. Genau, also die werden dann durch diesen Sturm getrennt, weil das Floß halt geteilt wird. Und dann kommt halt so ein Teil, wo Huckleberry Finn alleine ist, mhm, bei so einer Familie. Und es gibt zwei Familien, die Grangerfords und die Shepherdsons. Und die haben irgendwie so eine Fehde seit Jahren. Also Huckleberry Finn fragt dann auch, warum, mhm, habt ihr eine Fehde? Und keiner weiß es eigentlich mehr.
War so immer,
genau,
so, ne?
Und die kommen halt dann auch immer in die Kirche mit Gewehren und so, mhm, und schießen sich halt gegenseitig, also einfach so ein bisschen wie bei Romy und Julia. Ja. Und man fragt sich so, warum habt ihr überhaupt noch die Fehde? Und sie finden die aber weiter. Und diese Fehde eskaliert dann sozusagen als eine, wie bei Romy und Julia, als ein Mädchen von der einen Familie mit dem Jungen aus der anderen Familie durchbrennt, und dann werden irgendwie alle sterben. Also wirklich echt, die eine Familie wird, glaube ich, stirbt komplett, und der Huck hat halt total das schlimme Erlebnis, weil mit einem hat er sich ziemlich angefreundet und der stirbt halt auch. Und da sagt er halt auch irgendwie so, das kann ich nicht mal beschreiben, so schlimm war es oder irgendwie sowas. Deswegen kann er da gar nicht so richtig drauf eingehen. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr traurig. Ja, auf jeden Fall, genau, entkommt er dann, und dann trifft der Jim tatsächlich wieder. Mhm. Und die, ich weiß gerade gar nicht mehr, aber wie die sich genau, wie die, ob da jetzt irgendwie, ob es wirklich ein Zufall ist, ich glaube, die finden sich einfach wieder. Mhm. Und dann kommt so ein Teil, wo die dann halt zwei andere noch kennenlernen, so zwei Betrüger, die halt bitten, denen zu helfen. Und mit denen sind die dann ziemlich lange unterwegs. Und das sind halt, ach, diese Typen, die fand ich schon bei dem James, als ich das gelesen habe, so bescheuert. Der eine sagt halt, er wäre adelig und, mhm, wäre halt irgendwie Adel aus England und wäre eigentlich, halt hätte auch voll viel Geld und wäre hier der Nachfahre von dem und dem. Mhm. Und dann sagt der andere halt auch so, es ist auch so richtig witzig, dass der eine halt das erzählt, und dann kommt der andere, ja, aber ich bin ja hier der Nachkomme von Louis XIV aus Frankreich und bin eigentlich der König von Frankreich. Mhm. Und dann sind die so, oh, wow, echt jetzt? Mhm. Man denkt sich so, ja, genau. Und die nehmen die halt mit und wollen dann halt zu Geld kommen, und die machen so Sachen wie, dass sie, ja, keine Ahnung, zum Beispiel machen die so ein Schauspiel und sind aber eigentlich richtig schlecht, nehmen halt richtig viel Geld ein und schaffen es dann, dass die Leute halt, weil sie nicht, das Publikum, weil das nicht doof darstellen will, schaffen die es halt, dass die den anderen Leuten im Dorf erzählen, das Stück wäre so gut gewesen, dass alle da reinkommen sollen, weil sie sich ja sonst selber eingestehen müssten.
Dass sie das vielleicht nicht verstanden haben, weil die zu dumm dafür waren oder so.
Ja, und halt auch, weil sie dieses Geld dafür ausgegeben, mhm, haben und so. Und deswegen funktioniert das dann halt ein paar Abende, und am dritten Abend schaffen die es halt dann, weil die das ja dann auch schon ahnen, diese Betrüger, schaffen es halt dann auch wieder zu entkommen, und die haben so ein paar Maschen, die halt durchziehen. Genau, und irgendwann kommen die halt auch auf die Idee, weil die müssen natürlich auch immer so ein bisschen gucken, warum die einen Sklaven dabei haben. Und irgendwann kommen die halt auch auf die Idee, Geld damit zu machen, mhm, und sagen halt, wollen dann halt behaupten, es wäre ihr Sklave, und wollen den dann immer wieder verkaufen und dann wieder zur Flucht verhelfen und sowas, um dann halt immer wieder Geld damit zu machen. Mhm. Ja, genau, und dann kommt irgendwann per Zufall, erfahren die, dass irgend so ein reicher Mann gestorben ist. Und dass die Brüder auf dem Weg zu dem sind und nehmen dann ganz viele Infos auf und geben sich dann als diese Brüder aus.
Mhm, natürlich.
Und Huckleberry Finn findet das alles irgendwie nicht so toll. Also die lassen in der Zeit den Jim, lassen den zurück am Flussufer irgendwo. Und Huck geht halt mit diesen zwei Betrügern dahin und soll halt sozusagen mitspielen. Mhm. Und Huck findet das aber alles irgendwie nicht richtig, weil die Person, die da gestorben ist, hat halt auch so drei Töchter hinterlassen und er möchte denen halt irgendwie auch nichts Schlechtes. Und überlegt sich dann halt irgendwie, wie er es machen kann und will dann halt das Geld, also klaut dann das Geld von den zwei Betrügern und steckt es in den Sarg und will dann eigentlich fliehen und irgendwo von weit weg den Töchtern schreiben, wo das Geld ist. Mhm. Dann vergisst er aber durch dieses ganze Kuddelmuddel, ob jetzt das Geld wirklich in diesem Sarg ist oder nicht. Das heißt, es ist auch wieder verloren. Ja, und irgendwie schafft er es dann irgendwann, es auch der einen Tochter zu sagen und die soll dann, also die geht dann irgendwo weg und dann klärt sich das alles auf und ja, also es gibt dann halt noch so kleines Hin und Her sozusagen und das ist auch immer witzig, weil Huckleberry Finn immer so sehr schlecht lügen kann, aber gleichzeitig immer lügen muss, weil er ja dann so voll im Zwiespalt ist von wegen, ja, wenn ich jetzt lüge und das rauskommt, dann bin ich ja auch, also dann sind die Betrüger hinter mir her, aber wenn ich mitspiele, dann sind die anderen Leute hinter mir her, also es ist immer sehr schwierig für ihn. Genau, und die schaffen es dann tatsächlich irgendwann, die auch loszuwerden, die Betrüger, weil die Betrüger auffliegen und dann halt auch gelyncht werden und sowas. Und dann sind Jim und Huckleberry Finn wieder alleine. Und dann kommt sozusagen der letzte Teil, wo Jim flieht und Huckleberry Finn sucht ihn dann, weil er ihm halt helfen möchte. Ah, nee. Jim wird verkauft, er wird gefunden und wird dann festgehalten. Und er sucht den dann halt, weil er ihm dann wieder helfen will zu fliehen. Und per Zufall
natürlich
ist Jim bei...
Jetzt habe ich mich verschluckt.
Geht?
Ja.
Bei der Tante von Tom Sawyer. Hm. Und Huckleberry Finn gibt sich dann irgendwie, er checkt das irgendwann und gibt sich dann als Tom Sawyer aus. Also weil er kommt und die denken, es wäre Tom Sawyer.
Okay.
Und dann ist er erst so, ja, jetzt muss ich irgendwie rausfinden, wie ich heiße. Mhm. Und dann kommt irgendwann im Gespräch, ja, ich bin Tom, also haha, du bist so dingensig Tom oder so. Und dann kriegt er halt irgendwann raus, dass die denken, dass er Tom Sawyer ist. Mhm. Und das Witzige ist, Tom Sawyer kommt ja dann irgendwann wirklich, weil er soll ja zu Besuch kommen.
Ja.
Und er checkt das aber ziemlich schnell. Und tut dann selber so, als wäre der kleine Bruder von Tom Sawyer, Sid. Genau. Und dann weiht halt Huckleberry Finn Tom ein. Und Tom, also eigentlich wäre es eine Leichtigkeit, dass Jim fliehen kann. Also es ist also, die könnten das ganz einfach hinkriegen, so nachts ihnen irgendwie helfen und dann wäre der halt weg.
Ja.
Aber nein, Tom Sawyer beschließt halt, wie ich zu Anfang schon sagte, so einfach geht das nicht. Wir müssen uns an bestimmte Dinge halten.
Ah.
Und dann kommen halt so Sachen wie, wir müssen eine Strickleiter aus alten Laken machen. Die müssen wir dann in einen Kuchen einbacken, in so eine Pastete einbacken. Und die muss dann Jim irgendwie irgendwie gebracht werden. Mhm. Und er muss dann auch Sachen in die Wand einritzen, weil Gefangene machen das. Dann müssen wir noch Ratten besorgen, weil Gefangene haben ja auch Ratten. Mhm. Und also Huckleberry Finn sagt immer so, ja, warum brauchen wir denn eine Leiter? Da ist ja kein Ding. Nee, so muss das. Also weil so macht man das in dem und dem Buch war das so, deswegen müssen wir das ausmachen. Und es ist halt wirklich so richtig abstrus, weil die dann halt auch so wirklich, zum Beispiel wollen die halt unten drunter, also ein Loch buddeln, wo die halt in die Hütte kommen. Und Huck sagt halt, ja, dann nehmen wir halt einen Spaten. Nee, das muss man mit dem Hirschgeweih machen.
Ah, also, klar.
Und dann schaffen die es halt nicht. Und dann kommt irgendwann Huck dahinter und sagt so, ja, guck mal, aber Tom, was ist denn, wenn wir einfach so tun, hätten wir das damit gemacht? Und dann lässt sich Tom halt darauf ein und dann machen die das halt trotzdem auf andere Art und Weise. Aber es kommt halt auch so ein bisschen zu Konflikten, weil die halt einen Laken klauen und dann ist halt nicht klar, wo ist das Laken hingekommen? Oder die klauen Besteck und dann machen sie die Tante da ganz verrückt, damit die halt so verwirrt ist, ob sie jetzt 10 Gabeln hatte oder 9 Gabeln, damit die das halt nicht merkt und so. Also es ist total abstrus. Und das Abstruste ist halt, also flieht dann Jim mit denen zusammen. Dadurch, dass die aber vorher halt angekündigt haben, dass da Leute kommen, die dem da helfen wollen und so, weil dann, sonst ist es ja nicht so spannend.
Ja.
Kommen dann halt natürlich auch Leute mit Gewehren und dann fliehen halt ja Tom, Huck und Jim, mhm, und Tom wird halt angeschossen dabei. Und Huck muss dann halt irgendwie zurück.
Ja.
Und Jim holt dann tatsächlich, holt dann einen Arzt, damit Tom halt geholfen wird. Das heißt, die werden halt wieder zurückgebracht. Mhm. Und dann stellt sich aber raus, dann kommt halt die andere, also die Tante Polly, bei der Tom Sawyer ja wohnt, mhm, kommt dann auch und sagt dann, klärt dann auf, wer Tom, also dass Tom Tom ist und Huck und nicht Huck Tom. Und dann kommt halt auch raus, dass Jim schon die ganze Zeit ein freier Sklave ist, also ein freier, ja, Mann, weil seine Besitzerin gestorben ist und im Testament geschrieben hat, dass sie ihm das die Freiheit schenkt. Oh. Und Tom wusste das die ganze Zeit, wollte aber diese Flucht halt inszenieren, okay, ja, weil er dieses Abenteuer halt haben, ja, wollte. Ja, genau. Und also es ist am Ende dann sozusagen, dass Jim ein freier Mann ist und das Leben der Jungs halt weitergeht und Huck sich irgendwie überlegt, wie er sein Leben jetzt weiterleben möchte. Aber eigentlich möchte er nicht wieder zurück, sondern möchte ein Freier, auch frei durch die Welt reisen und so und das weitermachen. Genau. Ja, das ist sozusagen so die grobe Story von Huckleberry Finn. Eigentlich ganz süß.
Grob, nach 30
ja,
Minuten.
Sorry.
Nee, alles gut.
Genau, und ich habe ja jetzt dieses James von Percival Everett gelesen und das nutzt tatsächlich ja Huckleberry Finn als Grundlage. Die Geschichte ist auch sehr nah, also es ist von der Chronologie und so sehr ähnlich. Wird aber tatsächlich aus der Sicht von Jim bzw. James erzählt und gibt sozusagen damit der anderen Seite der Geschichte nochmal so eine Stimme. Mhm. Ich fand es unfassbar gut, auch einfach die Lücken, die er gefüllt hat, also weil es gibt ja Teile bei Huckleberry Finn, wo die beiden getrennt sind,
ja,
und da erfährst du ja Huckleberry's Story,
ja,
und James Percival Jim. Everett,
ach so,
der Autor, hat ja dann sozusagen sich den anderen Teil ausdenken können.
Ja.
Und bringt dann halt noch mal mehr diese Fluchtgeschichten ein. Also diese, also ich finde, er zeigt einfach noch mal diese Aspekte der Gefahr und was das eigentlich auch bedeutet hat, in welcher, in Gefahr ist eigentlich das richtige Wort, in welcher Gefahr die eigentlich immer die ganze Zeit waren und wenn die auf der Flucht waren, was das eigentlich bedeutet hat. Und bringt dann zum Beispiel auch noch so andere Aspekte ein, wie zum Beispiel ein Teil, da ist Jim, wird dann von einer Gruppe gekauft oder der Chef von denen sagt, bezahlt, in Anführungsstrichen. Und die sind halt eine Gruppe, die so Minstrel-Shows machen, also so mit Blackfacing. Mm. Und die vertuschen dann sozusagen, dass er wirklich schwarz ist. Und da kommt es dann natürlich auch zu so ein paar Problemen, weil dann Leute auch in Frage stellen, ne, also.
Ja.
Und das zum Beispiel macht er auch nochmal, also thematisiert er auch, was ja zu der Zeit auch sehr aktuell war mit diesen Minstrel-Shows und dem ganzen Blackfacing und allem. Und es gibt halt noch so andere Geschichten, wie er dann auf der Flucht andere Sklaven trifft, die ihm dann zum Beispiel einen Bleistiftstummel klauen, weil er halt gerne was schreiben möchte. Und daraufhin wird dann halt der Sklave, der ihm das gestohlen hat, einfach gelünscht und ausgepeitscht und alles. Also halt einfach nochmal ganz, ganz anders und viel ernsthafter. Mhm. Natürlich ist ja auch logisch, das andere ist ein Kinderbuch,
ja,
und wollte das ja auch vielleicht andeuten. Und Percival Everett gibt einem jetzt irgendwie so den historischen Hintergrund und konzentriert sich auf diese Seite der Geschichte. Mhm. Und das fand ich halt sehr, sehr gut. Und was ich einfach ein richtig entscheidenden Aspekt fand, also bei Huckleberry Finn, Jim spricht halt sehr umgangssprachlich, in Anführungsstrichen, also der hat halt so einen gewissen Slang auch sozusagen.
Ja.
Und in dem James von Percival Everett wird das halt thematisiert, dass die Sklaven extra so sprechen, damit die weißen Herrscher, sag ich mal, sich immer weiter überlegen fühlen können. Und also es wird halt von Anfang an klar, wie intelligent und belesen und auch eloquent James eigentlich ist.
Mhm.
Und dass er das halt extra macht. Und ich fand es halt, was ich halt direkt gedacht habe, ich finde es so krass, dass ja eigentlich dadurch, dass sie das extra machen, damit die Weißen sich immer noch überlegen fühlen können, sind sie ja eigentlich in dem Moment überlegen. Ja, und ich finde es halt, es gibt halt auch so Szenen, wo er seinen Kindern und den anderen Kindern das beibringt. Und halt sagt so, wie musst du diesen Satz grammatikalisch falsch sagen? Und sagt, nee, sag lieber so und so, damit die sich noch klüger fühlen und so. Mhm. Und das fand ich halt richtig krass. Und auch dieses, dass er halt einfach diese, ich hatte ja dieses, im letzten Folge hatte ich am Ende dieses Zitat auch mit diesem, die Macht des Lesens. Mhm. Und dieses, dass ihm das keiner nehmen kann, weil niemand ihm, also niemand weiß, ob er das versteht, ob er das lesen kann.
Ja.
Und das gibt ihm halt einfach Macht. Und das fand ich einfach sehr ausdrucksstark. Und das spielt halt auch eine sehr, sehr große Rolle. Und genau, also es gibt noch so einen anderen Aspekt, der neu dazu erfunden wurde. Und das war tatsächlich, dass, ich spoiler das jetzt einfach, dass James tatsächlich der Vater von Huckleberry Finn ist.
Aha.
Und das ist halt nochmal ein ganz neuer Aspekt, den Percival Everett da irgendwie reingebracht hat, weil es ja auch viel um den Vater von Huckleberry Finn geht.
Ja.
Und dadurch macht er auch nochmal diese Thematik mit, wie man aussieht und wie man gelesen wird. Also weil Huckleberry Finn ja offensichtlich von allen als Weißer gelesen wird, aber ja eigentlich gar nicht komplett weiß ist.
Ja.
Und das wird dann auch nochmal so ein Thema in dem Buch. Und ich fand, der hat es irgendwie geschafft, in so eine Geschichte, die ja eigentlich schon fertig geschrieben ist, einfach nochmal so viel reinzubringen. Und das fand ich richtig, richtig, richtig gut. Und halt einfach wirklich diesem James einfach eine Stimme zu geben.
Mhm.
Oder Jim dann halt, ne? Genau. Ja, ja, fand ich super. Sehr begeistert.
Also gar nicht der Vater, der mit dem er auf die Insel ist,
genau,
den nicht ihn geschlagen hat.
Mhm, genau.
Sondern der ist der richtige Vater.
Ja, genau.
Ich verliere meine Stimme, obwohl ich nichts gesagt habe.
Und das ist nämlich auch das, was ich eben bei Huckleberry Finn meinte. Der Mann, der da tot ist, ist nämlich der eigentliche Vater. Und das spielt auch so viel so eine Rolle, dass Huck ja sowieso keine Beziehung zu ihm hatte.
Mhm.
Und dann ja auch diese Beziehung zu James oder Jim aufbaut.
Ja.
Ja, also einfach super. Also es gibt halt so kleine, schon auch noch mehr Unterschiede in den beiden Geschichten. Ich habe jetzt nur diese gröbsten.
Ja.
Aber es ist, orientiert sich schon auch sehr an manchen Teilen oder auch an, also man erkennt schon viele Dinge auch dann wieder, auch so wie die erzählt werden. Und dann ist es halt einfach interessant, dass es aus der anderen Perspektive auch erzählt wird. Das finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Also einfach auch auf diesem literaturwissenschaftlichen Ding halt.
Ja.
Ne? Ja.
Krass. Ja. Sehr gut. Ich merke schon wieder, wie wenig Sauerstoff in diesem Raum ist.
Mhm.
Meine Augen werden schwer. Ich habe schon so hoch ins Licht geguckt.
Hoch.
Sehr schön. Dann ist das ein Tschüss von mir. Und du hast noch ein Zitat für uns. Und dann bis zum nächsten Mal.
Adieu. Weitere Tage vergingen. In meinen Träumen suchte ich nach Stimmen, versuchte irgendwie zu begreifen, was ich getan hatte. Auf einer bestimmten Ebene war das natürlich ganz einfach. Ich hatte Rache geübt, aber für wen? Wegen einer einzigen Tat oder wegen vieler? An einem Mann, vielen Männern oder der Welt? Ich fragte mich, ob ich mich schuldig fühlen sollte. Sollte ich einen gewissen Stolz auf mein Handeln empfinden? Hatte ich etwas Tapferes getan? Hatte ich etwas Böses getan? War es böse, Böses zu töten? In Wahrheit war es mir egal. Und eben diese Teilnahmslosigkeit war es, weswegen ich mir Gedanken über mich machte.